Willkommen beim Podcast Kaffeeklatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Super, und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Kaffeeklatsch for Business. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich mega, dass sie es einrichten konnte. Das ist für mich eine große Ehre, dass sie sich Zeit genommen hat. Und zwar begrüße ich heute Christiane Schmitz-Trebeljahr bei mir im Podcast.
Hallo Anja Grigoleit. Ja. Dankeschön für die Einladung.
Ja, so schön, dass du hier bist. Für alle, die jetzt zuhören, wir sehen uns tatsächlich gerade per Zoom. Das heißt, deswegen können wir uns auch so fröhlich anlachen. Das finde ich ja persönlich immer ganz nett für euch als Podcast-Hörer. Ihr seht uns jetzt nicht, aber ihr könnt euch vorstellen, wir haben hier Spaß, denn ich freue mich. Und zwar, Christiane, wäre super, wenn du dich kurz einmal vorstellst. Also was machst du eigentlich Tolles und wie bist du da hingekommen?
Ja, ich bin die Christiane Schmitz-Trebeljahr, den Namen hast du ja schon in aller Schönheit voll betont, schön ausgesprochen. Vielen Dank dafür. Ich bin Wirtschaftspsychologin und ich leite seit diesem Jahr, also ganz frisch dabei, mein eigenes Business. Ich habe eine Marktforschungsagentur gegründet, Spinnaker Insights. Genau, und wir machen insightsgestützte Innovationsberatung. Das klingt immer so ein bisschen groß, aber bedeutet einfach nur, dass wir auf Konsumentenbasis oder Datenbasis die Marketeers dieser Welt beraten, was die nächste Innovation sein soll. Und ja, das machen wir mit großer Leidenschaft. Das mache ich schon seit vielen Jahren, aber jetzt eben ganz neu, selbstständig oder im eigenen Business.
Ja, und das hat dich logischerweise natürlich auch qualifiziert für meinen Podcast, denn da haben wir ja quasi was gemeinsam. Und zwar, du hast ja auch sehr lange vorher quasi festangestellt gearbeitet und das habe ich ja auch. Und dann kommen wir gefühlt ja alle mal so an den Punkt, wo man so denkt, naja, geht es auch noch ein bisschen anders? Aber nimm uns mal mit, wie war das bei dir? Also wie hast du dich denn letztlich entschieden, dich selbstständig zu machen?
Ja, das ist witzig und da haben wir tatsächlich viele Parallelen. Ich habe auch einen deiner Podcasts gehört, wo du mal gesagt hast, dir hätte jemand nach der Gründung gesagt, das war doch so klar, dass du dich selbstständig machst. Und so ähnlich ging es mir auch manchmal, auch schon vor der Gründung, manchmal mit Kunden, die ich betreut habe, mit denen ich unterwegs war und die dann gesagt haben, ist das eigentlich deine Agentur? Und ich dann immer, nee, ich bin ja nur angestellt und so. Ja, habe dann aber auch gemerkt, naja, ich denke schon sehr unternehmerisch und habe auch als Mitarbeiter sozusagen immer so das Gefühl gehabt, das ist hier mein Ding und ich möchte das auch umsetzen und ich bin eigentlich dem Kunden und vielleicht auch den Kollegen Rechenschaft schuldig, aber jetzt nicht unbedingt einer Chefin, einem Chef oder so. Also insofern war das schon so ein bisschen natürlich angelegt, kann man vielleicht sagen. Ja, und dann war das Corona ja so ein bisschen der Impuls, der Auslöser, wo man ja viel Zeit hatte. Ich glaube, bei vielen Leuten war es so, dass sie sich schon Gedanken gemacht haben, wie soll es weitergehen und ist der sichere Job, der vermeintlich sichere Job, überhaupt noch so sicher? Und da habe ich mir halt auch gedacht, naja, wenn das sowieso jetzt alles so ein bisschen ja, wackelig wird hier in der Welt, dann probiere ich das jetzt einfach und mache mich sozusagen auf die eigenen, stelle mich auf die eigenen Füße. Und bis jetzt war es eine sehr, sehr gute Entscheidung und ja, mal gucken, wie das weitergeht.
Ja, super spannend. Also gab es bei dir, also war es so ein quasi Denkprozess eine Zeit und dann hast du dich entschieden oder gab es nochmal so einen Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt, weil ich meine, du musstest dann ja auch kündigen und das ist ja, also es war bei mir zumindest ein sehr, sehr krasser Punkt, wo ich habe Wochen und Monate lang jedes Mal wieder gedacht, oh, wenn ich jetzt nicht kündige, dann muss ich nochmal einen Monat länger, aber ich kann die Kollegen nicht allein lassen und ich hatte vor allem einen Teamkollegen, mit dem ich mich extrem gut verstanden habe und dann dachte ich immer, um Gottes Willen, wenn ich jetzt kündige, dann muss der das alles alleine machen, was wir sonst zu zweit machen und das, also ich konnte das ganz lange nicht machen und ich hatte ja das Glück, dass mein Kollege dann gleichzeitig mit mir, also Glück für mich, nicht für die Firma, ne, aber Glück für mich, dass er gleichzeitig gekündigt hat und mir ist so ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich dachte, Gott sei Dank, wenn er auch kündigt, dann muss er nicht alle meine Aufgaben machen. Und das war mein Glück im Endeffekt.
Ja, solche Impulse spielen tatsächlich eine Rolle. Das ist total witzig, weil solche ähnlichen Überlegungen hatte ich auch. Ich hatte zwei Kolleginnen im Team, denen war ich jetzt nicht formell vorgestellt oder vorgesetzt, aber schon so ein bisschen die Teamleitung von so einem kleineren Subteam innerhalb der Firma. Und da habe ich auch immer gedacht, wenn ich jetzt gehe und die sind eigentlich angestellt worden, um mir zu helfen und dann hatte ich auch so ein schlechtes Gewissen. Und die eine Kollegin hat tatsächlich auch mit Corona-Gedanken gesagt, ich gehe nochmal studieren. Die war also sozusagen dann safe und raus. Und ich dachte, super. Und bei der anderen Kollegin wusste ich, die steht schon so auf eigenen Beinen und das wird auch der Firma helfen, wenn sie noch da bleibt. Also die, ich muss keine Angst um ihren Job haben, wenn ich gehe, weil sie brauchen ja trotzdem jemanden, der die qualitative Arbeit macht. Genau, und das war bei mir tatsächlich auch der Punkt. Ich habe auch mit meiner Arbeitgeberin dann lange vorher gesprochen und dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, zum Ende des Jahres machen wir einen Cut. Das ist so eine schöne, ja, natürliche Grenze irgendwie. Und deswegen hatte ich Ende des Jahres dann offiziell gekündigt und quasi ab Januar, dem 21.01., dann losgelegt bei mir.
Cool. Und das Spannende finde ich ja, deswegen bist du ja auch hier, ist, dass du das Business, ja, durch das du auch schon so viel Erfahrung hast, eigentlich ja direkt online aufstellen konntest, oder?
Genau, das war auch so ein bisschen der Grund oder die Überlegung, während ich mir so gedacht habe, wie machst du das? Natürlich will man nicht dasselbe machen wie vorher und Marktforschung ist klassischerweise sehr face-to-face gewesen immer. Also Gruppen moderieren, mit den Leuten zusammen im Raum stehen oder Einzelinterviews. Ja, da gehen wir zu Leuten nach Hause oder im Studio machen dann so Tests. Und durch Corona hat sich das aber auch wahnsinnig schnell weiterentwickelt, weil man eben viele Konsumenten auch über sowas hier wie Zoom erreicht. Und auch, ich sag mal, ältere Zielgruppen oder früher nicht so digital affine Menschen plötzlich ganz gut damit zurechtkamen mit der Technik. Und dann habe ich eigentlich von Anfang an gesagt, super, das mache ich so ein bisschen zu meinem USP und stelle das direkt so auf, dass meine Marktforschung nur online geht oder vornehmlich online funktioniert. Also ich mache auch noch ein bisschen Face-to-Face-Sachen, wie wir es sagen, also Offline-Interviews, solche Geschichten wie Prototyp-Tests, das ist immer ein bisschen schwer. Aber eigentlich ist der Hauptfokus meines Business auf online ausgelegt und das funktioniert wirklich sehr gut und damit kann ich auch weltweit quasi Interviews führen. Ich habe heute Nachmittag noch zwei mit USA, das ist für die dann früher morgen. Genau, da würde ich normalerweise oder in meinem früheren Leben wäre ich da hingeflogen, wäre wahnsinnig teuer gewesen, hätte mit Kollegen vor Ort das bearbeitet. Und jetzt ist halt super, wir nutzen Zoom oder eben Teams oder speziell für die Marktforschung gemachte Plattformen, die es inzwischen auch ganz gut gibt. Genau, und dann läuft das eigentlich relativ reibungslos.
Cool. Ja, das ist, glaube ich, auch noch eine Sache, die wir auch gemeinsam haben. Ich weiß nicht, ob du das mal gelesen hast. Ich habe ja ganz früher, das ist natürlich nicht Marktforschung an sich, aber es geht auch ein bisschen in die Richtung. Ich habe ja im User Research angefangen, damals 2008, schon eine Weile her, und habe da auch das erste Mal Leute interviewt. Und da haben wir auch noch alles wirklich in Person gemacht. Und jetzt bei Berlin sagt man ja immer, es ist ein Dorf. Und da kenne ich natürlich sehr viele Leute und weiß auch von den ganzen User-Researchern, es gibt mittlerweile so tolle Tools, wo man ganz viele Sachen online machen kann. Also ich mache öfter für eine Freundin dann so ein paar Sachen mit, wenn die wieder einen Nutzer sucht und selbst Prototypentests, also für die, die das nicht kennen, dass man wirklich sieht, wie sieht denn ein Produkt aus, wie sieht denn, egal was, eine Website, eine App oder so aus, das kann man mittlerweile auch tatsächlich schon richtig gut machen. Da war ich so begeistert, weil wir das natürlich auch ganz oft früher hatten, dass wir die Nutzer waren überall verstreut. Und also heute würde man ja auch natürlich das Argument vorbringen, dass das ökologisch nicht vertretbar ist, wenn man sowas durch die Gegend tritt. Manchmal ist es natürlich trotzdem schade, weil auch die Personen sehen, macht ganz oft einen Unterschied, auch wenn wir alle, kannst du ja mal sagen, wie du das findest, aber ich habe das Gefühl, wir sind so viel besser da drin geworden, auch in der Zoom-Konferenz schon zu sehen, was denkt die Person, nochmal nachzufragen, wenn irgendwo so ein kleiner Zwinker im Auge ist oder in der Stirn ein Runzel.
Total. Also da sich ja auch in unseren normalen Kommunikationsbedarf sozusagen eingeschlichen hat, also wir telefonieren ja inzwischen auch mit der Oma oder mit privat irgendwie den Freundinnen, was gibt es da nicht alles, Zoom-Geburtstagspartys und so weiter, hat sich das, glaube ich, relativ, also auch die Körpersprache, so super natürlich. Ja? Das war früher, glaube ich, noch ein bisschen anders, wenn man so die ersten Zoom-Konferenzen hatte. Ich finde es immer noch komisch, dass man sich selber dabei sieht und ich habe viele Sachen dazu gelesen, was das so psychologische Auswirkungen hat. Echt? Deswegen mache ich über mich ganz oft ein Fenster drüber, also ich sehe mich oft selber nicht. Wenn ich komisch gucke. Aber ja, auch mit den Konsumenten. Ich finde, es gibt ganz neue Einblicke. Ich kann bei denen zu Hause die gesamte Umgebung sehen. Also manche nutzen virtuelle Hintergründe. Aber ich bin eigentlich auch ein Vertreter davon. Hier ist mein natürlicher Hintergrund. Hier seid ihr in meinem Büro. Und viele Menschen machen das auch so. Und man kriegt dadurch auch wahnsinnig viel mit, was so an der Seite läuft, dann sitzt dann plötzlich bei einer noch das Kind auf dem Schoß oder die Katze läuft halt durch. Und das ist, fließt halt alles so ein, das echte Leben der Konsumenten sozusagen bei uns auf dem Bildschirm und eigentlich so nah ran kommt man nicht. Und ich mache auch viel Forschung für neue Kosmetikprodukte und das habe ich früher auch nie so gedacht. Aber die Mädels sind es ja sowieso gewohnt, so vor der Kamera zu agieren, ja, Instagram und so weiter. Und die zeigen dann eben auch mal so ihre neuen Lippenstifte oder so. Da kann man das gleich sehen, das komplette Produktportfolio. Das hätte ich früher nicht gekonnt, weil ich hätte die nicht bitten können, irgendwie ihre gesamte Kosmetik mit ins Studio zu bringen, wo wir die Marktforschung machen. Mhm. Also da gibt es ganz, ganz viele Vorteile auch und bestimmt geht viel verloren. Aber es kommt eben dazu, genauso viel wieder ja, dazu und wiegt das irgendwie auf, finde ich.
Ja, richtig cool. Und hast du jetzt in der Selbstständigkeit, weil ich habe vor unserem Interview so gedacht, ich glaube, was ganz viele im Podcast immer interessiert, dieses, ne, wie habe ich das gemacht, oder wie habe ich mich dafür entschieden, aber auch dann dieser Punkt, wie finde ich Kunden, ne? Das war ja auch schon ganz oft bei mir im Podcast ein Thema, wie man Kunden findet. Wie ist da so deine Erfahrung?
Also zum einen habe ich ganz großes Glück, dass viele Kunden schon viele Jahre, auch als ich in den Agenturen noch angestellt war, sozusagen mit mir gearbeitet haben und dann teilweise mitkommen. Das ist ganz schön. Und auf der anderen Seite habe ich ganz viel in der Zeit, wo ich so überlegt habe, mache ich mich selbstständig und wie kann das funktionieren, habe ich schon ganz viel Netzwerken gemacht, Networking. Ich glaube, darüber haben wir uns auch kennengelernt über all diese Veranstaltungen, wo ich dann auch geguckt habe, wen gibt es da so und auf welches Netzwerk kannst du da vielleicht noch zugreifen oder wo kann man sich Ideen, Inspirationen holen. Und da fand ich halt deinen Podcast auch immer ganz toll, weil man ist ja schon so ein bisschen unsicher am Anfang und fragt sich auch, wird das gut funktionieren? Aber ich glaube, über dieses Networking, was ja super gut möglich ist heutzutage, soziale Medien sind da ein ganz tolles Tool, wenn man es so nennen will, LinkedIn und so weiter, habe ich tatsächlich auch schon in den ersten paar Wochen neue Kunden generieren können. Und es kam teilweise auch zustande über Links, die ich noch hatte, auch private, sage ich mal, Bekannte, die, wo ich gar nicht wusste, wo sind die jetzt, aber die haben dann gesehen, sie hat jetzt ihr eigenes Business, ich habe das ja natürlich dann auch über LinkedIn kommuniziert und habe gesagt, hier, jetzt Spinnaker Insights und habe relativ schnell auch die Webseite dann live gestellt und darüber kamen tatsächlich auch neue Kontakte oder neue alte Kontakte von Menschen, mit denen ich noch nie zusammengearbeitet habe, die mich aber kennen irgendwie aus früheren Konferenzen und die dann gesehen haben, die macht jetzt was Eigenes, da fragst du mal nach. Das fand ich ganz toll.
Ja, mega gute Tipps. Das Witzige, was ich nochmal weitergeben wollte, was ich letztens festgestellt habe, weil, so ich glaube, du kennst ja auch Cici Jimmitz, so die LinkedIn-Experte, das ist halt, die gibt ja mal so gute Tipps und natürlich sagen alle LinkedIn-Experten, man soll sein Netzwerk in LinkedIn aufräumen. Und ich hatte das gemacht und natürlich heult dann man ein bisschen dabei, weil man so denkt, oh mein Gott, ich hatte so viel Kontakte. Und wenn man aber guckt, sind es jetzt die Kontakte, die man eigentlich als Kunden haben möchte, weil ja alle verstanden haben, je besser deine LinkedIn-Kontakte zu deinem Business passen, desto besser werden natürlich deine Beiträge ausgespielt und das wollen wir natürlich alle. Aber was ich festgestellt habe, ich habe bestimmt 1000 Kontakte gelöscht oder so, ne, was mir natürlich wehgetan hat, aber ich dachte so, ja komm, die sind halt nicht deine Kunden. Wenn die jetzt in Festanstellung irgendwo im Unternehmen sitzen, dann würden die mich ja jetzt erstmal nicht beauftragen, weil ich ja hauptsächlich mit Selbstständigen arbeite. Und das Spannende, was dann passiert ist, und vielleicht kann das auch jemand anders nutzen, die Funktionalität ist ja ganz oft bei LinkedIn, dann werden dir ja so Vorschläge gemacht. Und dann habe ich das jetzt über die letzten Wochen vor allem ganz oft gehabt, dass mich Leute, die ich eigentlich gelöscht habe, die haben mich wieder hinzugefügt. Aber, und das war das Coole, mit dem Hinweis, ach Mensch, Anja, weißt du noch, wir haben noch da mal zusammengearbeitet. Ich habe ja gesehen, du bist jetzt selbstständig, ist ja mega cool, weil ich suche da gerade jemanden, bla 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 bla. Und da dachte ich so, aha, mega die clevere Sache, dass sie dann trotzdem zurückkommen, wenn das für die relevant ist, weil das weiß man ja, der eine, der sich letzte Woche gemeldet hat, mit dem habe ich, das war mein zweiter Job, den ich mal hatte, 2012 oder so muss das gewesen sein, da habe ich mit dem zusammengearbeitet, dann hat er mir quasi geschrieben, weil natürlich hat sich bei dem auch in letzter Zeit was getan, also seit 2012.
Ne? Ja, das ist es nämlich, man weiß manchmal gar nicht, durch welche Stationen sind die Leute gegangen und wo sind die jetzt und plötzlich reconnected man, weil man sich mal irgendwo im Urlaub getroffen hat und der ist jetzt plötzlich Marketingleiter von sowieso und wird dein Kunde, ja.
Ja, Naja, das ist echt schon richtig cool. Genau, also du hast uns ja schon mega viel mitgegeben. Für mich immer so das Spannende, mal gucken, was du da sagst. Was ist für dich, wenn du morgens so aufwachst und das Gefühl hast, so jetzt geht's los, was ist für dich so der Grund, morgens aufzustehen? Hast du da einen?
Frage finde ich sehr schön. Ich habe mehrere Gründe und ich wusste gar nicht, was soll ich da jetzt
sagen. Du darfst auch alle nennen, wir haben Zeit.
Ja, also mein erster Grund aufzustehen ist tatsächlich mein Hund, weil wenn ich nicht aufstehe, dann wird er irgendwann mal unwirsch.
Ach cool, was hast du denn für einen Hund?
Ich habe eine belgische Schäferhund-Mischlingshündin sozusagen, also Mischling, nichts Spezielles, aber sie ist sehr sportlich und war immer sehr aktiv. Jetzt ist sie inzwischen 12 Jahre alt und
klingt
fordert
groß.
Tatsächlich, dass man
nach einem großen Hund.
Ja, so kniehoch, ne? Also. So, also man kann auch, das war immer, ich habe immer gesagt, sie ist mein Fitnessstudio, weil das zwingt einen halt wirklich zu joggen, zu Fahrrad zu fahren, wandern, also wirklich rauszugehen. Und deswegen kann ich wirklich sagen, sie ist mein erster Grund aufzustehen, sonst würde ich vielleicht manchmal gerne noch eine Stunde liegen bleiben. Aber der Hund muss halt raus, genau. Und ich genieße das auch sehr. Ich wohne hier an der Weser, so hinterm Deich, und dann hat man früh erstmal fast so meditativ eine halbe Stunde, wo man mit dem Hund so ganz alleine am Wasser langläuft, die Schiffe beobachtet, die Schafe mähen. Also das ist wahnsinnig toll. Ja, und dann ist so der nächste Grund wirklich, und das ist vielleicht nochmal eine Zusatzfrage, nicht, was ist der Grund aufzustehen, was ist der Grund, an den Schreibtisch zu gehen. Ja, man kann ja auch als Selbstständige, gerade wenn man alleine arbeitet, und ich arbeite von zu Hause, das heißt, ich habe kein festes Büro, wo ich hinfahren muss, kann man ja sagen, ach, dann trinkst du noch einen Kaffee oder vertüdelst dich da ein bisschen. Aber da ist wirklich der Grund, und das hat mir doll geholfen, eine Mitarbeiterin zu haben. Also ich habe nur eine, aber immerhin eben eine, die im Moment noch 3 Stunden am Tag arbeitet, ab Juni dann 4 Tage die Woche. Aber da denke ich immer, das ist super eigentlich, dass sie da ist, auch für mich selbst, weil ich habe dann das Gefühl, die braucht mich. Ich muss dann auch 9 Uhr wirklich online sein. Wir haben über Jabba so einen Chat, der ständig läuft. Also wir arbeiten beide remote, aber sind quasi ständig connected. Und sie ist auch super selbstständig, kann ganz viele Sachen alleine machen, aber braucht dann eben trotzdem so ein bisschen, was steht heute an, was machen wir, so eine kleine Absprache. Und dafür finde ich, ist es immer ganz gut, wenn man doch irgendwie einen Kollegen hat oder eine Mitarbeiterin oder irgendwas, wo man sagt, da committest du dich zu einer bestimmten Zeit, wirklich online zu sein, konzentriert zu sein, angezogen zu sein. Genau. Also ja, oft hat man ja auch Meetings und so weiter, aber an Tagen, wo so normale Bürotage sind, ist das schon eine große Motivation zu wissen, da ist noch jemand, der auch mitarbeitet und der ja auf dich angewiesen ist oder mit dir arbeiten muss. Das heißt, du musst auch da sein.
Super cool. Und wie hast du die gefunden?
Die kannte ich tatsächlich über ein Praktikum, was sie mal bei einer Vorvorfirma gemacht hat, wo ich auch gearbeitet hatte. Cool. Und wir waren dann zusammen auf einer Messe mal und wir waren auch über LinkedIn, glaube ich, noch in Kontakt, ganz lose. Und sie war dann zwischendurch auch bei einer Marktforschungsagentur in Berlin übrigens. War da aber auch nicht mehr so ganz glücklich und wollte gern weg und wollte auch sich geografisch sozusagen neu orientieren. Und in der Zeit genau habe ich mich selbstständig gemacht und habe gesagt, du, ich könnte eigentlich Unterstützung brauchen, fände es super. Ich bin aber noch ganz, ganz vorsichtig, weil ich ja noch am Anfang bin, möchte eigentlich keinen fest und langfristig einstellen. Aber wir machen das jetzt schon seit 3 Monaten zusammen und sie ist mir eine super Hilfe. Und wie gesagt, es ist so ein Ding auch, wo man zusammenarbeiten will. Und deswegen haben wir gesagt, das können wir auch noch ein bisschen langfristiger und mehr Tage die Woche oder längere Zeiten machen dann ab Juni. Und da freue ich mich auch drauf.
Ja. Oh, schön. Das klingt ja richtig gut. Und hast du so eine Vision für dein erstes Jahr? Also wo du sagst, was würdest du gerne erreicht haben nach einem Jahr Selbstständigkeit? Oder was jetzt noch für dich für den Rest des Jahres wichtig wird?
Auch eine sehr schöne Frage. Ich bin ja irgendwie so ganz offen da reingegangen. Habe gedacht, ich weiß ja, was ich tue im Sinne von Marktforschung. Die Materie, die Methoden kenne ich. Ich weiß aber noch nicht, was ich tue im Sinne von Digitalisierung und wie macht man das Ganze online. Und ich habe auch ein Portal dann aufgezogen. Und das war so ein bisschen meine Vision, den gesamten Insights-Prozess, also den Marktforschungsprozess vom Angebot bis zum Ergebnisbericht digital anzubieten. Und das würde ich schon gern noch erreichen. Ich bin da so schrittweise, das Portal steht jetzt. Wir haben ein Tool, wo man sein eigenes Angebot online konfigurieren kann. Eine Box, nennen wir das, Market Research Box, ein Baukasten. Genau, und im nächsten Schritt würde ich gerne noch so Upload-Formulare haben, wo die Kunden eben zum Beispiel auch ihr Briefing hochladen könnten. Das funktioniert halt immer noch und ist eigentlich erschreckend in der Marktforschung, sehr über Word-Dokumente hin und her schicken per E-Mail. Ne? Bis vor kurzem war das auch noch Fax. Also ich weiß auch noch, es gab auch noch Angebotsbestätigung per Fax und sowas. Mhm. Genau. Und das finde ich halt, geht moderner. Und da gibt es ganz, ganz tolle Möglichkeiten, eben technischerseits, die es eigentlich schon gibt, die man eigentlich nur anpassen muss für die Marktforschung. Und dann läuft das. Genau, und das ist eigentlich meine Vision, wirklich diesen Prozess, zumindest mit den automatischen, also das, was relativ automatisiert werden kann, digital anzubieten. Und natürlich ist immer noch Raum für das persönliche Gespräch. Ich glaube, das braucht jedes Business so im Kunden
zusammenspielen. Cool. Ja. Völlig schöne Vision. Ich habe ja, als ich damals eine Weile bei Immobilien Scout gearbeitet habe, war auch immer meine Vision, dass man diesen Prozess, wenn man zum Beispiel eine neue Mietwohnung sucht, dass man den auch komplett digitalisiert, weil da stapfen ja wirklich noch Leute mit so einem Paket voller Unterlagen durch die Gegend, das ist ja auch nichts anderes. Da, ja, also, und vor allem im Bereich Marktforschung, gerade wenn man sagt, man möchte den Fragebogen abstimmen, also wenn das dann per E-Mail dauernd hin und her geht, da verliert ja jeder den Überblick, wo da der aktuellste Stand ist und das geht ja auch schon so viel besser heutzutage.
Ja.
Alle einfach auf das gleiche Dokument zugreifen.
Ja, und viele nutzen es einfach nicht oder kennen die Möglichkeiten nicht. Oder dann ist in der Marktforschung natürlich auch immer das große Thema Datenschutz und Sicherheit. Also zum Beispiel Zoom ist deswegen so ein bisschen rausgekickt worden bei uns, weil es nicht so ganz compliant ist, was die DSGVO-Regulierung angeht.
Ja, der Serverstandort ist halt immer ein bisschen kritischer.
Genau, aber es gibt halt auch Möglichkeiten und Serverstandorte in Deutschland und so weiter. Also das muss man dann halt nur alles voneinander kriegen. Und da bin ich gerade immer noch dabei. Aber wirklich schrittweise denke ich, wir kommen da auch bis zum Ende des Jahres hin, diese Vision zumindest so weit zu erfüllen. Oh, ja.
Mal cool. Auf jeden Fall schon mal viel Erfolg für. Das ist richtig, richtig wertvoll. Super gut. Und dann natürlich beim Kaffeeklatscher-Business immer die wichtigste Frage zum Schluss. Wenn du da schon morgens an der Weser rumstolperst, trinkst du dann auch einen Kaffee oder trinkst du erst danach einen Kaffee?
Ja, morgens trinke ich tatsächlich Tee. Ich bin irgendwie in dieser Phase, wo man anfängt mit Tee, Kaffee, in England geprägt worden. Da habe ich damals studiert und da war irgendwie Tee das Ding. Ne? Also richtig schöner, starker, schwarzer Tee, gerne mit Milch oder später auch mit Zitrone. Das ist eigentlich so mein Getränk, aber ich habe es mir inzwischen auch angewöhnt. Nachmittags, gerade nach dem Essen, Espresso, hatte ich jetzt gerade noch mal vor unserem schönen Gespräch, aber ich dachte, jetzt noch mal so ein bisschen wach werden. Also wir haben inzwischen auch so einen Kaffee-Vollautomaten angeschafft, weil wir gesagt haben, jetzt mit Homeoffice-Zeiten und überhaupt ist ja mein Business jetzt komplett von zu Hause ausgelegt. Da lohnt sich das, da kann man sich mal einen guten Kaffee machen und das genieße ich dann auch sehr, aber eher irgendwie so am Nachmittag.
Cool. Aufregend. Ja, Espresso auf jeden Fall. Ist auch immer spannend, weil ich habe auch mal das Gefühl, im Podcast sind immer entweder die, die Milch reinmachen oder die, die keine Milch reinmachen.
Ja, das stimmt. Ich habe auch schon viele Studien zum Thema Kaffee gemacht. Hier bei uns in der Nähe in Bremen ist ja auch Jakobs, beziehungsweise Jakobsdume-Eckbert, wie die jetzt heißen. Und da riecht man auch immer die Kaffeeröstereien. Das ist ganz, ganz herrlich, wenn man an fährt und man hat gerade Glück, weil da ist auch Melitta und unterschiedliche, auch kleinere Röstereien. Angeblich statistisch geht jede vierte Tasse Kaffee, die in Deutschland getrunken wird, durch Bremen und Bremerhaven. Also so
wirklich? Ja, das wusste ich gar nicht. Sie haben wieder was gelernt.
Also das nächste Mal, wenn du einen Kaffee trinkst, denk an mich und denk,
auf jeden Fall.
Ich bin bei der Christiane vorbeigefahren an der Weser.
Sehr gut. Cool. Ach ja, es war so schön, mit dir zu sprechen und ganz vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, wie cool du schon gestartet bist und was du alles machst. Auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und ich bin sicher, dass sich unsere Wege nochmal wieder kreuzen.
Ich bin mir auch ganz sicher und ich freue mich auch, dass ich dabei sein durfte. Danke für die tollen Fragen und ich glaube, aus quasi professioneller Fragersicht waren das wirklich sehr schöne Fragen. Also Kompliment an dich, Anja, und weiter so mit dem Podcast.
Dankeschön, dann bis bald.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich total, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt bei iTunes oder Spotify und auch natürlich, wenn du in meine Facebook-Gruppe kommst, der Female Business Lounge. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Deine Anja.